bis einer heult. Streit im Betrieb kostet Zeit, Geld und Nerven. Teamkonflikte sollten Sie daher nicht ignorieren, sondern möglichst schnell klären. Impulse zeigt, wie das in 7 Schritten gelingen kann. Text Anna Wilke, Impulse-Kompaktausgabe zum Thema Führung, August 2021. Es dauert fast 2 Jahre, bis sich Mehmet Canbaz entscheidet, einzugreifen. Zu diesem Zeitpunkt ist es fast schon zu spät. Der Konflikt ist bereits eskaliert und die Fronten sind verhärtet. Das Streitthema? Der Schichtplan. Beim Intensiv- und Palliativzentrum Akut in Heilbronn gibt es in der Nachtschicht 25% mehr Gehalt als am Tag. Fast alle in dem 14-köpfigen Pflegeteam wollen daher hin und wieder nachts arbeiten. Wir haben auf Eigenverantwortung gesetzt. Ich dachte, dass es mein Team allein hinbekommt, die Schichten fair untereinander zu regeln, erzählt Unternehmer Canbaz. Doch 2 Kolleginnen teilen den Großteil der gut bezahlten Schichten untereinander auf. Der Unmut wird zwar immer größer, doch niemand trägt den Konflikt offen aus. Ich war davon ausgegangen, dass das Problem längst geregelt ist. Es hat sich ja niemand beschwert und der Dienstplan war immer abgedeckt, sagt Canbaz heute. Doch unter der Oberfläche brodelt es. Unzufriedenheit und Resignation machen sich breit. Erst als eine neue Mitarbeiterin hinzustößt und das Thema wieder auf den Tisch bringt, fassen auch andere im Team den Mut, ihre Meinung zu sagen. Dann ging's richtig rund, erinnert er sich. Die aufgestaute Frustration entlädt sich. 10-15% der Arbeitszeit in jedem Unternehmen werden für Konflikte bzw. Konfliktbewältigung verbraucht. Dies hat die Wirtschaftsberatungsgesellschaft KPMG in einer gemeinsamen Studie mit den Hochschulen in Regensburg und Bern bereits im Jahr 2009 ermittelt. Auseinandersetzungen führen zu Unzufriedenheit, Missverständnissen, Verärgerung, Frustration und letztlich auch zu schlechten Ergebnissen. Das frisst Zeit und Energie. Von selbst verschwindet ein Konflikt selten. Viele Menschen hoffen, dass sich ein Streit mit der Zeit einfach auflöst. Aber das ist selten der Fall, erklärt Mediator Sascha Weigel, der auch an der Uni Halle-Wittenberg lehrt. Wer erst einmal emotional verstrickt ist, kann schwer allein aus einem Streit herausfinden. Daher sei es wichtig, Konflikte nicht unter den Teppich zu kehren, Warnzeichen ernst zu nehmen und früh zu intervenieren. Sonst ist das Team irgendwann völlig zerstritten, sagt Weigel. Konflikte haben die Tendenz, sich zu vergrößern. Eine kleine Irritation kann mit der Zeit zu einer massiven Störung heranwachsen. So wie im Intensiv- und Palliativzentrum Akut, wo der Streit um den Schichtplan das Team zu sprengen drohte. Am Ende entschied Unternehmer Mehmet Canbaz, so kann es nicht weitergehen. Ab jetzt haben alle das Recht auf 5 Nachtschichten pro Monat. Ein harter Schritt. Eine Mitarbeiterin verließ das Team. Die finanziellen Einbußen durch die fehlenden Nachtschichten waren ihr zu groß. Streit um den Schichtplan gibt es jedoch keinen mehr. Canbaz hat aus der Situation gelernt. Ein Team kann nicht jedes Problem allein lösen, sagt er. Es ist meine Aufgabe als Chef, einzugreifen. Wie Sie als Führungskraft souverän reagieren, lässt sich lernen. Mit den richtigen Techniken erkennen Sie Konflikte rechtzeitig und können sie entschärfen. Nutzen Sie die folgenden 7 Schritte zur Analyse und Lösung. Schritt 1. Erkennen Sie den Konflikt. Zunächst ist es wichtig zu erkennen, dass eine Uneinigkeit im Unternehmen schwelt. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Sie als Chef oder Chefin auf Konflikte stoßen. Wir stellen fest, dass Konflikte am Arbeitsplatz zunehmen. In fast allen Unternehmen steigt der Druck, sagt Elke Schwertfeger, die Konfliktcoaches ausbildet und als Mediatorin viele Firmen und deren interne Schwierigkeiten kennt. Es gibt deutlich mehr Arbeit für immer weniger Köpfe. Da liegen bei vielen die Nerven sowieso schon blank, sagt sie. Zudem seien viele Firmen permanent dabei, sich zu wandeln und Arbeitsweisen zu verändern. In vielen Unternehmen werden Hierarchien abgeschafft und Verantwortung nach unten verlagert. Das ist sehr anspruchsvoll und in vielen Teams muss mehr kommuniziert werden. Dadurch entstehen mehr Konflikte, sagt Schwertfeger. Grundsätzlich heißt es bei jedem großen Veränderungsprozess Augen aufhalten. Dazu zählen Umstrukturierungen von Abteilungen, Kündigungen, technische Veränderungen oder Neueinstellungen. Achten Sie in solchen Phasen darauf, ob sich Fehlzeiten, Fluktuation, Arbeitshaltung oder die Fehlerquote verändern. Das können Anzeichen für einen Konflikt sein. Daneben empfiehlt die Mediatorin, eine Regelkommunikation aufzubauen. Das heißt, sich gezielt und regelmäßig mit dem Team auszutauschen, wie die Zusammenarbeit läuft. Wie ist die Stimmung? Gibt es einen offenen Umgang mit Fehlern? Das sind die Fragen, die Führungskräfte dann klären sollten. Wird viel gelästert, kann das ein Warnzeichen sein, sagt Schwertfeger. Ein Personalgespräch im halben Jahr reiche nicht aus, um solche feinen Anzeichen wahrzunehmen. Beim Intensiv- und Palliativzentrum Akut setzt sich das ganze Team jeden dritten Dienstag im Monat zum Frühstück zusammen. So bekommen wir mit, wen gerade welche Themen beschäftigen. Auch wenn etwas nicht rund läuft, merken wir das schnell, sagt Unternehmer Janbas. Neben beruflichen Angelegenheiten können auch persönliche Probleme besprochen werden. Es fällt viel leichter, eine schwierige Angelegenheit anzusprechen, wenn man sowieso schon beisammen sitzt, als wenn ich den Chef erst um einen Termin bitten muss, sagt Akutmitarbeiterin Caroline Leicht. Schritt 2. Bestimmen Sie das Konfliktklima. Manche Streitigkeiten sind offenkundig, andere schwelen über Jahre unentdeckt. Wie kann das sein? Die Konfliktforschung unterscheidet zwei Arten von Konflikten, heiße und kalte. Die sogenannten heißen Konflikte sind für jeden höher und fühlbar. Die Streitparteien debattieren hitzig, Türen knallen, vielleicht gibt es sogar lautes Wutgeheul und Tränen. Schwerer zu entdecken und leider viel häufiger sind die kalten Konflikte. Sie sind durch subtiles Vorgehen gekennzeichnet. Die Beteiligten leugnen und bagatellisieren das Problem. Sie reduzieren den Kontakt aufs Notwendigste, würden zum Beispiel niemals bei einem Team-Event in die gleiche Kleingruppe gehen. Solche Konflikte sind für Außenstehende oft unsichtbar. Doch sie sind mindestens genauso schädlich wie laute Streitigkeiten, sagt Expertin Schwertfeger. Häufig gehen Menschen in solchen Situationen in die innere Kündigung. Sie machen Dienst nach Vorschrift und engagieren sich nicht mehr. Meist sind sie stark belastet und fallen durch Krankheit aus. Heiße Konflikte haben im Gegensatz zu kalten einen großen Vorteil. Die Parteien sind miteinander im Kontakt, auch wenn dieser zunächst unproduktiv ist. Dort, wo Kontakt besteht, kann die Kommunikation in sinnvolle Bahnen gelenkt werden. Beim Intensiv- und Palliativzentrum Akut zeigte sich, wie Konflikte auch zwischendurch ihre Temperatur radikal ändern können. So wurde aus dem jahrelangen kalten Konflikt um den Schichtplan ein heißer, in dem eine neue Kollegin ins Team kam. Auch ist es möglich, dass sich heiße Auseinandersetzungen mit der Zeit abkühlen und so fast unsichtbar werden. Verschwunden sind sie trotzdem nicht. Am besten lassen sich Konflikte bearbeiten, die eine mittlere Temperatur haben. Heiße Konflikte brauchen Entschleunigung, um abzukühlen, beispielsweise durch eine Begrenzung der Themen. Klären Sie, was zum Konflikt gehört und welche Themen nur zufällig hineingeraten sind. Bei heißen Konflikten sollten Sie aufpassen, dass die Beteiligten nicht noch emotionaler werden. Durch klare Regeln kann Eskalation vermieden werden. Abstand und Pausen helfen. Fordern Sie die Beteiligten zum Beispiel auf, eine Nacht darüber zu schlafen. Kalte Konflikte sollten behutsam angetaut werden. Dabei können konfrontierende Maßnahmen helfen. Das große Problem eines kalten Konflikts ist die unausgesprochene Vereinbarung, den Konflikt zu leugnen. Damit bemüht sich niemand um die Lösung. Eine Maßnahme könnte sein, den Parteien vor Augen zu führen, was passiert, wenn der Konflikt weitergeht. Beispielsweise, welche Auswirkungen der Streit auf das ganze Team haben könnte oder dass sie sich am Ende womöglich von beiden trennen müssen. Schritt 3. Bestimmen Sie den Eskalationsgrad. Der österreichische Organisationsberater Friedrich Glasl hat ein Stufenmodell zur Konflikteskalation entwickelt. Er ist davon überzeugt, dass jeder Konflikt nach dem gleichen Muster abläuft, egal ob Ehedrama oder politische Auseinandersetzung. Glasl beschreibt 9 Eskalationsstufen, die er in 3 Ebenen einteilt. Auf den ersten 3 Stufen der ersten Ebene ist es noch möglich, dass beide Parteien ohne Schaden aus dem Streit aussteigen. Von der ersten Spannung entwickelt sich ein Konflikt über die Debatte, in der jeder auf seinem Standpunkt beharrt, zur Stufe 3, Taten statt Worte. Die Diskussion um Inhalte tritt zunehmend in den Hintergrund. Mögliche Gespräche werden frustriert und ergebnislos abgebrochen. Die Gegenseite wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Den Beteiligten geht es darum, die eigenen Absichten durchzusetzen und die gegnerische Partei zu bremsen. Auf der zweiten Ebene, die Glasl Win-Lose nennt, muss eine der Konfliktparteien verlieren. Es geht nicht mehr um die ursprüngliche Sache, sondern darum, den Streit zu gewinnen. Es bilden sich Koalitionen, Verbündete werden hineingezogen und es wird versucht, die Gegenseite bloßzustellen. Am Ende dieser Ebene, auf Stufe 6 des Glasl-Modells, versuchen die Parteien durch Drohung ihre Macht zu beweisen und untermauern Forderungen mit Strafen. Zum Beispiel, wenn du das machst, kündige ich. Ist ein Konflikt auf der dritten Ebene angekommen, gibt es auf beiden Seiten nur noch Verluste, bis zur gegenseitigen Vernichtung. Es endet mit dem gemeinsamen Absprung von der Klippe, wenn man dem Gegenüber nicht mehr gönnt, dass er den Streit übersteht und dafür auch bereit ist, selbst unterzugehen, erklärt Petra Kastenholz, Diplom-Ingenieurin und Wirtschaftsmediatorin beim Beratungsunternehmen Perspektivwerkstatt. Glasls Modell ist komplex. Für Laien liegt der größte Nutzen darin, den Eskalationsgrad eines Konflikts zu bestimmen. Je nach Stufe sind unterschiedliche Reaktionen angemessen und erfolgversprechend. Konflikte auf der ersten Ebene können in der Regel noch ohne externe Hilfe bewältigt werden. Ein solcher Streit lässt sich häufig durch ein Gespräch klären. Die meisten Konflikte, die Führungskräften Sorge bereiten, bewegen sich auf der zweiten Ebene. Sie bemerken Angriffe unter die Gürtellinie in Meetings, stellen Lagerbildung fest und werden aufgefordert, sich für eine Seite zu entscheiden. Ab Stufe 4, spätestens ab Stufe 5, sollten Sie externe Hilfe hinzuziehen, beispielsweise durch ein Coaching oder eine Mediation. Ein neutraler Blick von außen kann eher dafür sorgen, dass alle Themen auf den Tisch kommen und den Konflikt klären. Auf der dritten Ebene ist für eine Deeskalation meist eine externe, formelle Hilfe notwendig. Darunter versteht Glasl Instanzen wie Gerichte oder Polizei. Solche Auseinandersetzungen sind im Unternehmensalltag eher selten. Irgendwo zwischen der dritten und der vierten Stufe pendelte sich ein Konflikt in der Steuerberatungskanzlei Wagemann und Partner ein. Das Problem bestand schon etwas länger und kochte langsam immer weiter hoch, erinnert sich Stefanie Feiste, Partnerin in der Kanzlei. Was war passiert? 2 Teammitglieder mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und Lebensläufen sollen zusammen an einem Fall arbeiten. Während für den einen die korrekte Steuerberechnung das wichtigste Ziel ist, sieht sich die andere Kollegin als Beraterin, die ihrer Kundschaft Tipps und Ratschläge mit auf den Weg gibt. Keines von beiden ist besser als das andere. Es ist einfach ein anderes Arbeitsverständnis, erklärt Feiste. Die beiden Teammitglieder sehen das jedoch anders. Besonders deutlich wird der Konflikt, als die Kanzlei ein gemeinsames Werteleitbild entwickelt. Beim Thema Qualitätsanspruch sind sich die beiden Konfliktparteien sicher. Nur meine Arbeitsweise ist qualitativ hochwertig. Das war nochmal richtig Öl ins Feuer gießen, sagt die Unternehmerin. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen. Da bei uns niemand im Einzelbüro sitzt, haben den Streit auch andere im Team mitbekommen, erinnert sich Feiste. Es bilden sich Koalitionen auf beiden Seiten. Dass beide an einem gemeinsamen Fall arbeiten, ist seitdem nicht mehr möglich. Es funktioniert aktuell, weil sie sich einfach aus dem Weg gehen. Mich als Unternehmerin schränkt es natürlich trotzdem ein, wenn ich sowas bei der Planung beachten muss, sagt Stefanie Feiste. Heute ist sie sich sicher, dass sie das Problem unterschätzt hat. Ich dachte, dass beide ein starkes Interesse haben, das Problem zu lösen. Feiste schlägt zwar eine Mediation vor, eine verpflichtende Maßnahme ist das aber nicht. So versandet der Vorschlag. Durch den Abstand kühlt sich der vormals heiße Konflikt ab. Schritt 4. Erfahren Sie etwas über die Sichtweisen. Unternehmerin Feiste macht nicht den Fehler zu glauben, dass der Konflikt damit gelöst ist. Sie bietet ihrem Team eine Schulung an, um die Konfliktkompetenzen zu verbessern. Bei uns sind alle sehr gut ausgebildet, aber die meisten Menschen lernen im Laufe ihrer Berufsausbildung nie, wie sie richtig kommunizieren und Meinungsverschiedenheiten austragen können, sagt Feiste. Inzwischen haben alle Teammitglieder in einer Schulung das aktive Zuhören gelernt, auch Lupen genannt. Das aktive Zuhören wurde vom Amerikaner Carl Ransom Rogers entwickelt und gilt heute als eine der wichtigsten Gesprächstechniken überhaupt. Seine Grundannahme: Hören ist nicht gleich Hören. Viele Menschen glauben zwar, dass sie automatisch zuhören, wenn sie gerade nicht selbst reden. Rogers versteht unter Zuhören jedoch nicht nur die akustische Aufnahme von Schallwellen, sondern auch das inhaltliche Erfassen, Verstehen und Interpretieren. Das bedeutet, eine Gesprächspartei widmet der anderen die volle Aufmerksamkeit und ermuntert sie immer wieder, Aspekte genauer zu beschreiben. Ziel ist es, Missverständnisse auszuräumen, Beziehungen zu verbessern und Empathie zu fördern. Wer aktiv zuhören möchte, sollte darauf achten, dass Störungen ausgeschaltet sind. Das bedeutet, Smartphone aus. Auch Notizen lenken eher ab. Wer richtig zuhört, merkt sich sowieso die wichtigsten Informationen. Blickkontakt und Nicken signalisieren, dass Sie sich auf Ihr Gegenüber konzentrieren. Fassen Sie in regelmäßigen Abständen die Kernaussage zusammen. Das zeigt, dass Sie das Gesagte verstanden haben und schafft die Möglichkeit, Missverständnisse auszuräumen. Stellen Sie Fragen, um das Thema besser zu erfassen. Rogers beschreibt verschiedene rhetorische Techniken, die beim aktiven Zuhören verwendet werden können. Ich finde, dass es eine super Technik ist, um sicher zu sein, dass ich mein Gegenüber auch richtig verstanden habe. So haben beide die gleiche Basis, sagt eine Mitarbeiterin aus der Kanzlei. Um die Methode zu trainieren, versucht sie, aktives Zuhören auch in privaten Gesprächen anzuwenden. Es braucht etwas Übung, aber ich glaube, dass es uns als Team dabei helfen kann, Konflikte erst gar nicht eskalieren zu lassen. Schritt 5. Verstehen Sie die Hintergründe. Mit Konflikten ist es wie mit Eisbergen. Nur ein kleiner Teil ist auf den ersten Blick zu sehen. Der viel größere und bedeutendere Teil befindet sich unterhalb der Wasseroberfläche. Die sichtbare Spitze ist fast immer ein Sachkonflikt. Darunter liegen Gefühle, Bedürfnisse, Werte, Erfahrungen und kulturelle Prägungen. Dieser verborgene Bereich des Menschen ist der Kontext, der einen Konflikt befeuert. Um einen Streit zu lösen, ist es daher entscheidend, die unsichtbaren Bedürfnisse der Beteiligten herauszufinden. Grundlegende Beziehungsbedürfnisse sind beispielsweise Sicherheit, Wertschätzung, Akzeptanz, Anerkennung oder verstanden werden. Der wichtigste Schritt während einer Mediation ist daher immer das sogenannte Erhellen. Die Konfliktparteien sagen natürlich nicht, ich bin verletzt, weil ich keine Anerkennung bekommen habe. Den Sachkonflikt zu knacken und die darunterliegenden Themen zu finden, das ist die wichtigste Aufgabe in einem Konfliktgespräch, erklärt Wirtschaftsmediatorin Petra Kastenholz. Die Firma Secon Ingenieure aus Leipzig nutzte eine spielerische Methode, um den tiefer liegenden Themen auf die Schliche zu kommen. Wir haben gemerkt, dass es bei uns nicht rund läuft, erinnert sich Geschäftsführer Ronald Böhnisch. Vor allem die mittlere Führungsriege tauscht sich kaum untereinander aus und meidet schwierige Gespräche. Es ist passiert, dass jemand etwas mit einem Kunden abgemacht hatte und im nächsten Gespräch wusste niemand etwas davon, erzählt Böhnisch. Ein Teamkochen soll aufdecken, wo die Probleme genau liegen. Dazu schließt sich das Führungsteam 2 Tage in einem kleinen Hotel im Wald ein. Jedes Teammitglied bekommt nun eine Rolle aus der Küche zugewiesen. Chef de Cuisine, Servicekraft, Aushilfe. Dazu eine kleine Rollenerklärung mit Aufgaben. Die Servicekraft soll beispielsweise die Menükarte schreiben. Die Aushilfe ist für das Gemüseschnibbeln verantwortlich. Das Team hat 2 Stunden Zeit. Um 20 Uhr sollen Bruschetta, Schweinemedaillons im Speckmantel mit Rahmpilzen und als Dessert eine Pfirsichcreme auf dem Tisch stehen. Schnell wird klar, an welchen Stellen es hakt. Die Küchenhilfe hat den Koch nicht ernst genommen und alles so geschnitten, wie sie es wollte und nicht, wie sie es sollte. Die Tomaten geviertelt, die Zwiebeln in Ringe, erzählt Böhnisch. Problematisch für die kleinen Bruschettas. Auch mit den Mengenangaben nimmt es die Aushilfe nicht so genau. Es landet viel zu viel Knoblauch auf der italienischen Vorspeise. Zusätzlich setzt die Zeit das Küchenteam unter Druck. Alle 3 Gerichte sollen gleichzeitig fertig sein, damit beim Essen niemand zwischen den Gängen zurück in die Küche muss. Doch die Absprachen zwischen den Teilnehmern funktionieren nicht. Koch und Chefkoch kamen sich immer wieder ins Gehege, erinnert sich Böhnisch. Auch wenn das Essen der Hotelküche vielleicht besser geschmeckt hätte, die Übung funktionierte. Der Sachkonflikt verlagerte sich vom Büro in die Küche, die Themen waren gleich geblieben. Es war eine offene Bühne. Es war sofort sichtbar, welche Themen wir bearbeiten müssen, sagt Sekon Geschäftsführer Böhnisch. Um zu den Bedürfnissen unter der Wasseroberfläche zu kommen, können solche spielerischen Methoden genutzt werden. Aber auch ein Gespräch kann helfen. Es klingt trivial, doch wer einen Konflikt verstehen will, muss Fragen stellen, sagt Wirtschaftsmediatorin Petra Kastenholz. Schritt 6. Nutzen Sie eine andere Kommunikation. Die Grundannahme des Eisbergmodells führt zu einer Kommunikationsmethode, die der amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg bereits in den 1960er Jahren entwickelte. Im Architekturbüro Design to Sense in Leipzig findet sie heute ganz praktische Anwendung. Wir haben gemeinsam mit dem ganzen Team eine Weiterbildung zur wertschätzenden Kommunikation gemacht. Und unser Trainer hat das Konzept immer als Wunderdroge bezeichnet. Ich finde, er hat recht, sagt Guido Rottkemper, geschäftsführender Gesellschafter von Design to Sense. Es hilft ungemein dabei, Sach- und Beziehungsebene zu trennen. Ich weiß heute gar nicht mehr, wie ich früher ohne dieses Wissen kommunizieren konnte, erzählt er weiter. Bei der wertschätzenden Kommunikation wird eine Aussage in 4 Schritte aufgeteilt. Erstens, Beobachtung. Was sehe und höre ich? Eine Situation beobachten und beschreiben, ohne sie zu bewerten. Zweitens, Gefühle. Welche Gefühle habe ich in der Situation? Die Gefühle formulieren. Drittens, Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse leiten meine Gefühle? Eigene Bedürfnisse nennen. Viertens, bitten. Mein Gegenüber um das bitten, was ich brauche. Anstatt einen Vorwurf zu machen, immer kommen Sie zu spät, würde man formulieren, Sie sind in den letzten Wochen bei 3 Besprechungen 15 Minuten zu spät gekommen. Ich ärgere mich, wenn ich lange warten muss. Ich möchte gern effizient arbeiten. Ich bitte Sie, den nächsten Termin einzuhalten. Die Methodik lässt sich auch zur Gesprächsvorbereitung nutzen. Wer vor einem schwierigen Gespräch steht, kann die Schritte vorher im Kopf durchgehen und üben, sagt Unternehmer Rottkemper. Er praktiziert das inzwischen regelmäßig. Sein Team hat die Methode in Rollenspielen geübt, das kam sehr gut an. Wir haben echte Konflikte nachgespielt. Obwohl ich wusste, dass ich nur eine Rolle spiele, haben sich mir bei manchen Vorwürfen sofort die Nackenhaare aufgestellt, sagt Gabriele Church, Mitinhaberin des Architekturbüros. Ich bin direkt in eine Abwehrhaltung gegangen. Das fand ich sehr beeindruckend. Church ist ausgebildete Wirtschaftsmediatorin. Trotzdem zieht auch das Design to Sense Team hin und wieder einen externen Konfliktcoach hinzu. Manchmal ist es besser, wenn jemand den Konflikt begleitet, der selbst nicht Teil des Teams ist, empfiehlt sie. Für Gabriele Church ist das sogar so wichtig, dass sie für den Worst Case eine Mediationsvereinbarung in ihrem Arbeitsvertrag festgehalten hat. Am besten einigt man sich vor einem Konflikt darauf, was zu tun ist, wenn es Probleme gibt, sagt sie. Schritt 7. Entwickeln Sie Lösungswege. Wenn die Sichtweisen und Bedürfnisse beider Konfliktparteien geklärt sind, geht es darum, Lösungen zu finden, auf die sich alle einigen können. Stellen Sie beispielsweise Fragen wie: Wie wollen Sie Ihre Zusammenarbeit künftig gestalten und verbessern? Sammeln Sie gemeinsam alle Ideen an einer Tafel. Im ersten Schritt sollte das wertfrei passieren. Ein zunächst unsinnig erscheinender Vorschlag trägt vielleicht den Kern der Lösung in sich. Ideen dürfen daher unbegrenzt geäußert werden. Ob eine Maßnahme umsetzbar ist, können Sie im nächsten Schritt klären. Bewerten Sie die Vorschläge dann gemeinsam, beispielsweise indem Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen einer Option durchspielen. Mit diesem Blick in die Zukunft können die Konfliktparteien gemeinsam prüfen, welche Lösung für alle tragbar ist. Ist eine Entscheidung gefallen, sollten Sie diese verbindlich fixieren. Beispielsweise können Sie einen Vertrag aufsetzen, in dem die neuen Spielregeln festgehalten sind und zu denen sich die Konfliktparteien bekennen. Halten Sie in einem solchen Vertrag auch Selbstverständlichkeiten fest. Denn vielleicht sind sie gar nicht für alle selbstverständlich. Ist es im Büro beispielsweise erlaubt, private E-Mails auf dem Handy zu lesen? Der 18-jährige Azubi hat dazu möglicherweise eine andere Meinung als die Leiterin der Buchhaltung. Zudem sollten Sie klären, was passiert, wenn sich jemand nicht an die Vereinbarung hält. Planen Sie dazu auch direkt einen Folgetermin, an dem Sie besprechen, ob die Regeln von allen eingehalten wurden. Zum Abschluss eines Konfliktgesprächs oder einer Mediation kann noch ein Versöhnungsritual stattfinden. Wie bei einer Friedenspfeife wird damit der Umsetzungswille dokumentiert und der neue Status quo gewürdigt. Das kann ein symbolischer Handschlag, ein gemeinsames Anstoßen oder auch eine Unternehmung sein. Sie können auch mit Ihrem Team gemeinsam überlegen, welches Ritual gut zu Ihnen passen könnte. Beim Architekturbüro Design to Sense symbolisiert meist ein gemeinsames Essen die gelungene Aussprache. Wir sind Foodies und bestellen zum Beispiel Pizza, um eine erfolgreiche Konfliktbearbeitung zu besiegeln und die Ergebnisse emotional zu verankern, sagt Guido Rottkemper. Zwei Checklisten, mit deren Hilfe Sie Konflikte in Ihrer Firma erkennen und bestimmen können, wie weit ein Konflikt eskaliert ist, finden Sie online im Downloadbereich von Impulse. Die Anleitung für das Rollenspiel Teamkochen können Sie dort ebenfalls herunterladen. www.impulse.de/download. Es folgt ein Interview mit Hans-Peter Lanz, Wirtschaftsmediator und systemischer Coach in Frankfurt. Vorsorge ist besser. Damit Konflikte gar nicht erst eskalieren, sollten Sie als Führungskraft Konfliktprävention betreiben. Herr Lanz, wie können Konflikte im Unternehmen vermieden werden?
Konfliktprävention bedeutet nicht, dass wir alle Konflikte grundsätzlich vermeiden. Das wäre auch gar nicht möglich. Konflikte gehören zum Zusammenleben und Arbeiten dazu. Es geht vielmehr darum, destruktive Entwicklungen wahrzunehmen und Eskalationen zu vermeiden.
Wie gelingt das?
Klarheit ist entscheidend. Alle im Team sollten wissen, welche Rolle sie haben und welche Aufgaben sie erfüllen müssen. Besonders in sich schnell verändernden Unternehmen braucht die Belegschaft Sicherheit, was von wem erwartet wird. Die Ursache vieler Konflikte sind enttäuschte Erwartungen.
Was hilft noch bei der Konfliktprävention?
Die Haltung. Sie sollte zugewandt sein. Der Kopf eines Unternehmens sollte sich für die Menschen interessieren, die dort arbeiten. Jeder Chef und jede Chefin muss sich regelmäßig fragen: Was braucht mein Team? Wie geht es den Mitarbeitern? Was ist ihnen wichtig?
Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit?
Nein. In vielen Unternehmen wird gar nicht mehr richtig geführt. Da wird nur besprochen, was als nächstes zu tun ist. Aber es wird nie über Bedürfnisse geredet. Darüber, was der einzelne Mensch braucht, um seine beste Leistung zu bringen.
Warum ist das notwendig?
Wenn ich verstehe, was gerade bei meinen Mitarbeitern zu Hause los ist, verstehe ich das Handeln viel besser. Ist meine Kollegin vielleicht zurzeit so gereizt und kommt immer zu spät, weil ihre Mutter krank ist? Dann kann ich damit ganz anders umgehen.
Klarheit und Zugewandtheit. Was hilft noch bei der Konfliktprophylaxe?
Regelmäßiger Austausch ist ebenfalls enorm wichtig. Themen, die nicht so optimal laufen, müssen frühzeitig besprochen werden. So können Konflikte abgefangen werden, bevor sie sich verstärken.
Wie schafft man einen optimalen Rahmen für den Austausch?
Es ist sinnvoll, sich in regelmäßigen Abständen für Teamgespräche zu treffen. Statt fachlichen Themen stehen dabei dann allerdings Beziehungsthemen wie Führungsstil, Betriebsklima, Feedback oder Umgangston im Vordergrund. Das kann schwierig sein, denn viele von uns sind sehr harmoniebedürftig. Aber eine Führungskraft muss den Mut haben, solche Themen frühzeitig auf den Tisch zu bringen. Wenn solche Gespräche erst im Konfliktfall geführt werden, dann ist es meistens schon zu spät.
Es folgt Methode 1, heiß oder kalt. Die Zielsetzung, die Konflikttemperatur systematisch bestimmen. Welche der folgenden Punkte trifft auf den Konflikt in Ihrem Team zu? Überlegen Sie, welche der Punkte zutreffen und prüfen Sie anschließend eher heißer oder eher kalter Konflikt. Das spricht für einen heißen Konflikt. Erstens, es wird auf beiden Seiten viel Überzeugungsarbeit geleistet. Zweitens, Gefühle wie Ärger, Wut, Empörung sind erkennbar. Drittens, der Konflikt wird von beiden Parteien anerkannt. Viertens, Auseinandersetzungen werden gesucht. Fünftens, Koalitionen werden geschmiedet. Sechstens, hohes Energieniveau. Das spricht für einen kalten Konflikt. Erstens, persönlicher Austausch verringert sich, häufig nur noch schriftlich. Zweitens, Gefühle wie Enttäuschung, Frustration und Ohnmacht sind erkennbar. Drittens, der Konflikt wird bagatellisiert. Viertens, Kontakte sind eher formell und höflich. Fünftens, Lästern und abfällige Äußerungen über Dritte. Sechstens, vorgegebene Gleichgültigkeit. Es folgt Methode 2, aktiv zuhören. Zielsetzung. In der alltäglichen Kommunikation achten wir oft mehr darauf, was wir selbst sagen wollen, als dem Gegenüber zuzuhören. Während der andere spricht, überlegen wir schon, wie wir das nächste Argument formulieren. So erfassen wir gar nicht richtig, was der andere sagt, und es kommt schnell zu Missverständnissen und Konflikten. Aktives Zuhören ist der Versuch, den Inhalt des Gesagten zu verstehen und dabei auch die Gefühle des Gegenübers zu erfassen. Damit Sie aktiv zuhören können, gibt es einige hilfreiche Methoden. Die wichtigsten sind das Paraphrasieren und das Verbalisieren. Paraphrasieren. Beim Paraphrasieren geben Sie mit eigenen Worten wieder, was Ihr Gegenüber gesagt hat. So können Sie Ihr Verständnis prüfen und Missverständnisse ausräumen. Wenn Ihnen jemand sagt, schon am Montagmorgen bin ich lustlos, ich bin müde und kann mich nicht motivieren, ins Büro zu kommen, dann könnte die Zusammenfassung lauten, dein Akku ist also schon am Wochenanfang leer, du fühlst dich kraftlos und du hast keinen Antrieb, um deine Aufgaben anzugehen. Es hat oft bereits eine positive Wirkung auf andere, wenn sie sich verstanden fühlen. Verbalisieren. Beim Verbalisieren werden nicht die Sachinhalte zusammengefasst, sondern die Gefühle des Gegenübers. Das setzt etwas Einfühlungsvermögen voraus. Sie sollten zudem sehr vorsichtig mit Ihren Deutungen sein und die Gefühle nicht wertend oder attackierend formulieren. Nutzen Sie Formulierungen wie »hört sich an, als stünden Sie unter Zeitdruck« oder »klingt, als hätten Sie noch Zweifel«, anstatt »Sie sind leicht erregbar« oder »Sie sind unsicher und reagieren daher extrem gereizt«.